Was zur absoluten Hölle ist da passiert? Was haben wir da geschaut? 3 Stunden lang Sommerhaus-Auftakt. Es war Wahnsinn, oder?
Ja, meine erste Reaktion war, oh mein Gott.
Und nie war dieser Podcast mehr Therapiestunde als heute. Also wir müssen nochmal auch aufgreifen, was es mit uns gemacht hat, die Folge.
Auf jeden Fall, viel hat es mit uns gemacht.
Genau, außerdem reden wir über Apple TV Plus. Da haben wir uns nämlich 2 Produktionen angeschaut, nämlich
Boy's Date und Ted Lasso.
Genau, Boy's Date, eine Dokumentation über ja, das amerikanische Wahlsystem. Da werden tausende Jugendliche in ein Projekt gesteckt und die müssen dann sich gegenseitig wählen, in politische Ämter wählen und so weiter.
Und Ted Lasso, da geht es um einen Football-Trainer, der Fußballcoach wird.
Genau, und obendrauf erfinden wir noch ein neues TV-Format. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality.
It's TV for everyone, TV for everyone.
Willkommen zurück bei Fernsehen für alle. Und ich sage mal, willkommen zurück, aber vielleicht hören ja auch Leute zum ersten Mal zu. Von daher willkommen einfach nur, kann man ja auch einfach mal sagen. Ja, wir stehen alle noch unter dem Eindruck vom Mittwoch, das Sommerhaus. Wir müssen gleich drüber sprechen. Davor muss ich aber erstmal aufklären, wer denn heute mit mir drüber sprechen wird. Und zwar ist es heute das 3. Mitglied der Pharos. Hier ist Julia.
Hallo. Ja. Ich hypnotisiere euch heute alle. Hoffentlich hört André Mangold nicht zu.
Es gibt bestimmt schon irgendeine Podcast-Hypnose oder sowas. Bestimmt. Gibt es bestimmt schon. Ja, aber wahrscheinlich nicht von Martin Bolze.
Nee, eher nicht. Wobei, ich kannte ihn eh nicht.
Und du bist aber trotzdem noch angespannt, wahrscheinlich wegen des Mittwochs.
Ja. Ja. Also, was war das?
Ja, also das müssen wir auch mal ganz kurz sagen. Was zur Hölle war dieser Auftakt? Was war das für eine Folge? Die Bild-Zeitung fragt ja so alle halbe Jahr mal die Frage bei Joko und Klaas-Shows und so, ist das doch Unterhaltung? Darf man das noch im Fernsehen zeigen? Darf man sich darüber freuen? Und heute zum ersten Mal müssen wir wahrscheinlich auch darüber sprechen.
Ja.
Darf man das noch unterhaltsam finden? Muss man sich danach nicht schämen, eingraben und schlecht fühlen? Weil ja, so ganz astrein war da wahrscheinlich alles nicht, aber wir kommen dann dazu. Also ich habe da ein bisschen eine andere Meinung immer, aber okay. Von vorne, Sommerhaus ist losgegangen am Mittwoch, erste Folge gelaufen, 3 Stunden lang gleich mal. Und es war 3 Stunden eigentlich nonstop Unterhaltung. Also zuerst sind ja dann zum Glück eingezogen Georgina und ihr Kubilei.
Kubi, ja.
Ja, ich finde immer schon den Spitznamen so gut, Kubi. Es klingt so harmlos.
Ja.
Und dann lernt man ihn kennen. Ja. Was war dein erster Eindruck von Kubilei? Weil ich meine, Georgina kennt man ja und Kubi kam dann da rein und was ja, hältst du von ihm?
Also erstmal dachte ich mir, okay, der Arme, wie hält er es mit ihr aus? Also vielleicht so in den ersten paar Minuten, ich weiß nicht, da hat er noch nicht ganz aufgedreht gleich. Da war ja eher sie aufgedreht und hat ihn 300 Mal pro Sekunde Schatz.
Kuss.
Liebst du mich noch? Und da dachte ich mir so, wie hält er das mit der aus? Aber dann relativ schnell dachte ich mir, okay, die haben sich verdient, also jeder den anderen so ungefähr. Und ja, keine Ahnung, was soll man zu dem sagen? Also der ist genauso krank wie sie.
Ein Vollasi einfach. Also kann man durchaus, glaube ich, auch formulieren.
Ja, aber vor allem sind die beide Alkoholiker. Das ist doch nicht mehr normal.
Ja, wenn es nur der Alkohol
ist.
Nee,
ist es nicht. Ich wollte schon sagen, ich glaube, also das ist nicht nur der Alkohol bei denen. Aber ich fand es so schockierend irgendwie, dass der sich einfach... Also bei ihr dachte ich es mir schon, oder wusste ich schon, die hat ja immer schon diesen Ruf, dass sie halt nur Champagner trinkt und alles. Aber der hat sich ja dann morgens erstmal 4 Bier reingezogen oder so auf leeren Magen. Und keine Ahnung, also ich war einfach nur geschockt von den beiden. Ich weiß nicht, ich fand ihn dann auch nicht besser als sie oder ich habe da eigentlich keine Worte. Ich weiß nicht, was ich zu dem sagen soll.
Ja, also ich meine.
Also schon vorm Streit.
Ja, Georgina haben wir ja jetzt wochenlang im Kampf der Reality Stars erlebt und ich glaube auch, dass es ihr Ziel war, exakt das Gleiche nochmal zu machen. Also natürlich überall zu zündeln und zu provozieren.
War sie da auch schon so schlimm? Ich habe das nicht geschaut. Ich kenne sie tatsächlich noch von ganz früher von TAF oder so. Da war sie doch bei so...
Hat sie immer so Tests gemacht.
Ja, oder
so, die war wie überlebe ich mit 20 Euro auf Mallorca oder so.
Ja, oder sie war die It-Girls im Plattenbau oder irgendwie so hieß das. Und da habe ich sie damals schon gesehen. Da hatte die auch schon einen an der Waffel. Aber jetzt ist es ja noch schlimmer. Deswegen, ich weiß nicht, war die da auch so schlimm?
Ja, also ich fand sie ja mega sympathisch im Kampf der Reality Stars. Also das ist ja das.
Also ich fand sie gestern perfide. Nicht sympathisch.
Ja doch, also ich würde immer noch sagen, dass Georgina natürlich auf jeden Fall der bessere Part von den beiden ist.
Ja.
Und ich glaube auch, dass ohne Kubilai an ihrer Seite Georginas Auftritt nicht ganz so extrem jetzt gewesen wäre. Weil ich glaube, wie gesagt, sie macht das Gleiche oder wollte das Gleiche machen wie im Kampf der Reality Stars, da in dieser Sala auf Thailand. Oder in Thailand, ist ja keine Insel, ne? Ja. Ja, aber sie kam dann da an und ja, hat natürlich mit allen so gesprochen und hat sich aufgeregt und war energisch und war irgendwie mit 10 Ahoi-Brause drin. Also da war auch durchaus Druck dahinter, hinter ihren Statements und so. Also die war auch auf 180 gleich und hat sehr schnell geredet.
Also ich würde gerne mal wissen, was sie sich davor reingeschmissen hat. Also ja, das war ja echt, naja. Ja.
Aber wie gesagt, ich glaube, dass sie halt wirklich ihre Rolle weiter spielen will und ich glaube auch, dass sie zum Teil so ist, dass sie halt diese Reality Queen sein will und Trash Queen, ja. Und das ist sie auch und das ist unterhaltsam, finde ich auch immer noch. Aber dann hat sie halt jemanden an ihrer Seite, der halt nicht diese Erfahrung hat. Und ich glaube tatsächlich, dass das der Grund war, warum dieser Auftritt von Kubilai so nach hinten losging. Weil ich glaube, die haben natürlich davor gesprochen, das sagt sie ja auch dann, dass sie ihn quasi dazu überredet hat, dass er da teilnimmt und so. Also er ist ja kein Star oder er hat eigentlich eine ganz gute Geschichte eigentlich so. Er hat ja, glaube ich, nur einen Hauptschulabschluss gemacht oder so, ist, glaube ich, auch eingewandert aus der Türkei und hat sich dann wirklich selbst ein Business aufgebaut.
Und naja,
ist ja,
also ich, das Business würde ich gerne sehen. Ich
ja, also das konnte man ja zumindest lesen. Also er wird ja so dargestellt als irgendwie self-made man und so. Und
also ich weiß nicht.
Ja,
also, so, nachdem ich ihn gestern gesehen habe, dachte ich mir, okay, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der seriös arbeitet, aber naja, ist ja jetzt auch egal.
Ja, aber wie gesagt, ich wollte nochmal kurz nochmal zurückkommen zu dem Auftritt, warum ich glaube, dass der so nach hinten losging, weil ich glaube wirklich, es lag halt vor allem, so, und es wird hier geschrien im Hintergrund, wir sind
hier. Das ist Kubilai im Hintergrund.
Mitten aus Bocholt senden wir. Ja, aber ich glaube halt, dass es wirklich der Tatsache geschuldet ist, dass der halt wirklich null Medienerfahrung hat und sie davor bestimmt geredet haben, wie machen die das jetzt? Und Georgina hat dann wahrscheinlich gesagt, ja, das kommt immer ganz gut an oder das ist so meine Rolle, wenn ich da diese Trash-Queen spiele und bei allen so, ja, zündel, aber nicht wirklich unsympathisch bin. Also beim Kampf der Reality-Stars war es ja wirklich sehr sympathisch, finde ich, wie sie sich da verhalten hat. Weil sie hat ja auf der einen Seite schon so für Konfro gesorgt, aber dann hat sie sich trotzdem mit den Leuten irgendwie wieder gut in die Augen schauen können und so. Mhm. Also das war ja wirklich, finde ich, ein guter Auftritt. Und Kubilai kann das halt nicht, glaube ich. Also Kubilai kann halt wirklich nicht diese sympathische Art, das zu machen. Das beherrscht er nicht wahrscheinlich.
Der hat ja auch keinen, also der war von vorne bis hin unsympathisch. Also ich weiß nicht, der war keine Sekunde sympathisch.
Ja, also weil er halt bei allem die Konfro gesucht hat. Also, ja, das war ja dann.
Der war einfach total daneben.
Ja, wir könnten gleich mal zur bizarrsten Szene meiner Meinung nach kommen. Das ist dann das Ende natürlich, aber die Szene, die am meisten Fragezeichen bei mir hinterlassen hat, ist die Szene davor zwischen Andrei und Kubilai.
Mit dem, als
mit
er
der Schulter
auf den Rücken geklopft hat. Ja, also ich habe das Gefühl, er hat einfach irgendwas gesucht, um aus einer Mücke einen Elefanten zu machen.
Ja, also das meine ich ja eben. Also er sucht überall, wie er in diese Rolle als der große Streitsuchende da reinkommt, aber er weiß nicht genau, wie er es machen soll.
Total.
Und dann kommt es wie der größte Assi rüber aller Zeiten, dass er mit allen so einen Streit anfangen will, das aber von vorne bis hinten keinen Sinn ergibt. Also diese Szene, wo er ihm leicht die Schulter touchiert und dann, also ich weiß bis heute nicht, ob das tatsächlich, also meiner Meinung nach ja nicht, dass es eben nicht ernst gemeint war von ihm, diese Aufregung über diesen kleinen Klatscher da.
Ich weiß es nicht, aber
also wenn ja, dann muss man ja sagen, der ist ja komplett gestört. Also wenn der das ernst gemeint hat.
Ich glaube, er hat es ernst gemeint und ich glaube, er ist komplett gestört. Aber an der Stelle will ich noch eine Szene herausheben. Das war nämlich meine absolute Lieblingsszene in der ganzen Sendung gestern. Vorgestern, Entschuldigung. Als Georgina und Kubi sich gestritten haben und sie dann ihm im Garten hinterhergelaufen ist. Herrlich. Warum haben die das nicht noch länger gezeigt? Ich hätte 10 Minuten zuschauen können, wie die sich da durch den Garten gejagt haben. Also
diese Stimmungsschwankungen auch. Also dann schlägt sie auf ihn ein, da in dieser einen Szene. Dann will er heimfahren mit dem Taxi, will sie ein Taxi nehmen und sagt, das ist
cool,
zu Ende.
Warte.
Und dann auf der anderen Seite dann wieder 2 Minuten später rennen sie sich hinterher wie so kleine Kinder auf dem Hof.
Also das war auf jeden Fall das Beste.
Ja, und dann kommt es halt dazu, dass er sich von vornherein natürlich auch mit dem, sag ich mal, physisch beeindruckendsten Menschen da drin anlegt, also Andreas Robens.
Wobei
seines Zeichens.
Caro ist noch
die
beeindruckend.
Die ist auch beeindruckend, also, auf eine andere Art.
Ja.
Aber Andreas ist natürlich ein Schrank, ist irgendwie 25 Jahre lang Türsteher, glaube ich, gewesen, hat schon alles gesehen. Er sagt ja auch, er erkennt schon an seinem Gang, dass er mehr genommen hat als Alkohol. Also ja, hat er auch gesagt, das hat er aus 25 Jahren Disco-Erfahrung irgendwie dann doch irgendwie mitgenommen. Aber auf jeden Fall legt er sich mit dem schon von vornherein an. Und dann natürlich auch wieder die geile Schnittkunst von RTL, wie die das wieder gemacht haben, diese beiden Geschichten dann am Ende zusammenzuführen. Andreas und Kubilai, die ganze Zeit schaukeln sie sich so hoch und dann diese geile, das finde ich die geilste Szene optisch oder so erzählerisch, wie dann Andreas natürlich 9 Gläser Rotwein mindestens hintereinander
und noch eine Flasche Jägermeister.
Ja, und dann taumelt er so immer, ist ja fast wie dieser Riese aus Harry Potter dann, der so überhaupt nichts mehr sieht und so wie so ein Riese so durch die Gegend stapft und alles, was ihm in die Quere kommt, niederschlägt. Hat man zumindest das Gefühl gehabt. Und auf der anderen Seite dieser komplett Irre da draußen, der mit Georgina da so sich immer weiter auch hochschaukelt und so gegen den so schießt. Und man weiß, was ihm jetzt da vor die Nase kommt. Der will auf jeden Fall Stress anfangen jetzt. Und dann, wie diese beiden dann konvergieren, diese beiden Szenen da. Und das haben sie so geil hingeschnitten wieder. Und dann gab es diese Szene, und da müssen wir jetzt drüber sprechen, ist das noch Unterhaltung? Die Szene, wo Andreas und Caro dann natürlich Angst hat, oder Caro hat Angst, dass es jetzt eskaliert.
Ja.
Und dann gehen sie in dieses Sprechzimmer rein. Und da kann man schon mal nachfragen. Also erstens, na gut, Alkohol ist wahrscheinlich seine eigene Verantwortung, wie viel er dann trinkt. Aber dann gehen sie in dieses Sprechzimmer und haben dieses Interview. Und er geht raus und sagt, glaube ich, wörtlich, wenn der mir jetzt vor die Flinte kommt, dann haue ich ihn weg.
Ja, irgendwie so.
Und dann geht er ja auch raus und reißt diese Tür auf und dann geht er auch schnurstracks auf diesen Typen zu, auf Kubilai. Und muss man da eingreifen?
Ja, schwierig. Aber also ich weiß nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass, also jetzt mal vorneweg kurz, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal sage, aber dass die Caro die normalere von den beiden ist. Also man mag es ja optisch irritiert sein, wenn man sie sieht, aber die war ja auf jeden Fall noch die ruhigste mit und hat ja versucht, ihn zu beruhigen und ich finde es auch total daneben, wie er dann auf sie losgegangen ist. Aber
halt die Fresse.
Ja, also furchtbar. Aber naja, gut, das müssen die beiden ausmachen. Aber ja, also ich fand es echt grenzwertig, muss ich sagen. Also ich meine, einerseits, der Kubilai hat es ja provoziert wie sonst was. Also ich weiß nicht, der kam für mich rüber wie so ein kleiner Mini-Hund, der gegen so einen großen Hund ankämpft.
So und
ihn die ganze Zeit ankläfft, ja. Und weiß, er hat eigentlich gar keine Chance, aber er muss sich da irgendwie beweisen, dass er da jetzt der Macho oder der Pascha ist oder was haben die da immer gesagt? Ja. Georgina hat doch auch mal gesagt, er ist der Pascha. Und dass er dann da immer so gegen den gekläfft hat und dann, ja, ich meine, er hat es provoziert, aber der andere war halt, also Andreas war ja auch über jedes Maß betrunken und ich meine, also wenn der dann auf ihn eingeschlagen hätte, das hätte ja schon echt blöd enden können. Also der hat ihn ja wirklich, weiß ich nicht.
Aber glaubst du wirklich, er wollte ihn schlagen oder, also er hat ja nur so, also er hat ja sich quasi so vor ihm aufgebaut und hat sich dann da so hingestellt, Brust an Brust und hat so ihm gedroht quasi. Ich weiß tatsächlich nicht, ob er ihn geschlagen hätte.
Aber ich glaube, wenn der Kubi ihm dann eine reingeht, also wenn der Kubi ihm dann, was man ja auch hätte vermuten können, dass er dann irgendwie meinte, ja, er muss ihm jetzt eine klatschen oder so,
glaube ich schon. Oder wie der das Lama macht, dann nochmal.
Dann, glaube ich, hätte er schon zugeschlagen.
Das glaube ich auch. Ja, und RTL hat ja auch, weil auch DWDL mal nachgefragt hat, vorsichtig, ja, wie war das eigentlich mit den Sicherheitsvorkehrungen vor Ort? Mhm. RTL hat auch gesagt, natürlich sind die zu 100% immer in Sicherheit und da sind immer Securities dann auch vor Ort, aber ich meine, in der Szene, was wollen die da machen? Also wenn es dann passiert ist, dann können die auch nichts
mehr. Wahrscheinlich ist Andreas auch doppelt so breit wie der Security-Mann.
Genau, also da muss man immer nachfragen, wie stark da die Securities ausgestattet sind.
Ja, gute aber Frage.
Sie sagen ja zumindest, es ist alles immer unter Kontrolle gewesen und ja, das war extrem, aber eine wirkliche Gefahr ist da nicht bestanden. Aber wenn man die Szene nochmal sieht, dann kann man schon mal nachfragen. Ich meine, wenn die eh da redaktionell gerade eh eingebunden sind in diesem Interview und da eh gerade befragt werden und dann sehen, wie der Typ komplett gestört da rausrennt und jetzt auf den zurennt, dann kann man für mich schon mal die Frage stellen, warum man da nicht zumindest mal gesagt hat, hier, bleib mal da oder so. Oder
aber
irgendwie mal kurz die Sache beruhigt hat, dass man die mal irgendwie länger in diesem Sprechzimmer drin hält oder so und mal
halt
ein bisschen beruhigen lässt.
Die haben ja darauf gehofft, dass es dann zu sowas kommt, wie es dann auch letztendlich war.
Ja klar, also und es ist ja, und das ist immer meine Meinung, es ist ja immer noch Reality-Fernsehen und solche Szenen gibt es auch in der Realität. Und klar, es hat das Fernsehen dann schon nochmal so eine Art, ja, ich will nicht sagen Vorbildfunktion oder man muss ja aufpassen, was man hier propagiert oder was man hier zeigt und wie man das Ganze einordnet. Mhm. Einordnen ist ja in solchen Sendungen eh immer schwer, weil der Kommentar meistens eh immer so ein bisschen sarkastisch, ironisch ist. Hat man ja bei Promis unter Palmen auch gesehen, da war es ja auch eher ungenügend, wie das dann da eingeordnet wurde. Hier war es jetzt auch nicht der Fall. Man hat dann danach bei Stern TV das nochmal behandelt mit dem Alkoholkonsum.
Ja, das
war bestimmt auch eine Vorgabe des Senders, ganz sicher, dass man das machen muss danach auch. Aber ja, das war eine grenzwertige Szene auf jeden Fall. Aber ich bin ja immer der Meinung, dass sich die Leute halt immer selber disqualifizieren durch solche Sachen. Also ich finde, man muss dann schon die Sachen zeigen, wie sie auch passieren. Und letztendlich, also hat man ja bei Shane Knight zum Beispiel auch bei Promi Big Brother gesehen, der Typ ist ja disqualifiziert für immer durch seine komische Rhetorik da, wie er gesagt hat, ja, ich steche euch ab im Schlaf oder so, oder ich könnte euch abstechen im Schlaf oder so, der ist ja für immer bestimmt aus solchen Formaten raus.
Ja, würde ich nicht sagen.
Ja, das muss man natürlich abwarten, aber ich glaube, dass zumindest ProSiebenSat.1 davon jetzt genug hat, der war ja dann auch kaum mehr erwähnt worden von der Moderation und so danach. Deswegen, ich glaube immer, dass sich solche Leute selbst disqualifizieren durch solche Szenen. Und deswegen glaube ich nicht, dass man da immer so stark eingreifen muss, beziehungsweise auch dann solche Sachen auch zeigen muss und nicht dann bewusst zurückhalten muss, sondern halt zeigen und dann darauf hoffen, dass das Publikum, und ich glaube, das Publikum ist schlau genug, dass sie die Sachen halt richtig einordnen.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt dem Andreas so nachgetragen wird, zum Beispiel, wie er sich verhalten hat. Also, ja, ich fand die Szene auch super grenzwertig, aber ich muss sagen, dass, also, gut, das war ja dann das Highlight am Ende. Also Highlight
ja, da kommen wir jetzt dazu,
mit der Spuckaktion vom Kuhilei. Und da fand ich es dann schon, also ich weiß nicht, ich bin ja eigentlich total der Fan von Trash und ich finde es ja auch immer super unterhaltsam, aber irgendwie war es mir dann, also mir war das dann zu viel. Ich weiß nicht, wie es dir war, aber ich fand es dann auch nicht mehr lustig. Also ich fand es dann einfach nur noch gestört. Also gut, den Kuhilei fand ich sowieso gestört, aber irgendwie, ich konnte mir das dann nicht mehr anschauen. Also ich habe es zwar fertig geguckt, aber war ja dann auch am Ende, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich fand es dann auch einfach nicht mehr lustig und nicht mehr unterhaltsam, sondern fand es einfach nur noch schockierend, dass solche Menschen überhaupt eine Plattform kriegen.
Ja, und man muss ja sagen, es gibt einen Unterschied zwischen unterhaltsam und lustig. Also
ja, aber ich
lustig fand ich es auch nicht.
Ich fand es auch nicht unterhaltsam irgendwie.
Ja, also da ist wieder meine Meinung dann eben, wenn, dann hat man den Fehler begangen, dass man Kuhilei überhaupt einlädt. Da muss man mal die Frage stellen, warum das so war, weil ich meine, in der Begrüßung sagen sie auch, der war mal in der Betty Ford und ist jetzt, glaube ich, auch wieder auf Entzug gerade. Mhm. Also,
ach so, echt?
Ja, ja, hab ich irgendwo gehört oder gelesen, dass der jetzt wieder in der Betty Ford, glaube ich, ist und wieder da Alkoholentzug macht oder sonstigen Drogenentzug. Aber da muss man die Frage stellen. Also, wieso lässt man diesen Typen in ein Haus, wo Alkohol grenzenlos zur Verfügung steht?
Ja, das ist eben das, was ich auch sagen wollte. Also vor allem, dass denen dann wirklich rund um die Uhr der Alkohol einfach so zur Verfügung steht. Also ich meine, der hat ja morgens sich schon richtig betrunken. Die sind ja betrunken aufgewacht und aufgestanden und haben dann sofort wieder weitergetrunken. Also ich weiß nicht, das fand ich schon dann schockierend irgendwie alles.
Also klar ist es immer noch ein erwachsener Mensch und der weiß normalerweise, was er macht. Und ich glaube auch, dass in der Betty Ford da sowas dann ihm natürlich auch beigebracht wurde, wie er sich in solchen Situationen zu verhalten hat. Aber ich meine, er sagt ja dann auch, glaube ich, gegenüber von Diana, da gab es ja die Szene, wo sie darüber sprechen, dass er ja schon morgens dann irgendwie sein erstes Bier aufmacht und so. Und er sagt ja, das ist eine Sucht bei ihm und das ist ja immer noch da anscheinend. Also man sieht es ja auch, der hält es ja nicht mehr aus und schämt sich dann ja auch, was so ein ganz typischer Alkoholiker-Move ist, dass er sich dann schämt und hat einmal gesagt zu Georgina, jetzt hol mir mal was, weil ich schäme mich jetzt dafür, dass ich mir jetzt dann noch was hole.
Das stimmt.
Also da ist dann schon für mich eher die Frage, darf man solche Leute einladen überhaupt?
Ja, und das fand ich eben auch grenzwertig.
Ja.
Ich bin mal gespannt, was dann nächste Woche passiert, aber ich glaube, die haben sich damit schon ins Ausgeschossen, oder er hat sich ins Ausgeschossen.
Ja, wie gesagt, ich glaube immer, dass das schon immer noch die größere Strafe ist, Leute halt zu demaskieren. Also das ist ja auch bestimmt Sinn und Zweck von Reality-Formaten, Leuten halt zu zeigen, wie die wirklich sind. Und bei dem haben wir das gesehen, dass das ein Vollassi ist und der wird ja dann auch wahrscheinlich rausgeschmissen. Also der wird ja dann wahrscheinlich nicht in der Show, also so ist es ja dann wahrscheinlich der Fall, dass er nicht in der Show rausfliegt in Form von einer Nominierung, sondern halt, dass er halt gehen muss, halt eine redaktionelle Entscheidung.
Aber war das nicht so, dass die sowieso schon in der ersten Show irgendwie draußen waren und dann wieder zurückgekommen sind? Das wurde ja gar nicht gezeigt, da habe ich nur immer die Schlagzeilen gesehen.
Es hieß, dass die auf jeden Fall raus sind nach 3 Tagen und das wird wahrscheinlich die Aktion gewesen sein. Deswegen hat die Spekulation von mir, weil man hat ja auch gesehen, nächste Woche gibt es die erste Nominierung, aber das wird dann wahrscheinlich nicht so sein, dass Georgina dann da rausfliegt, sondern schon früher halt gehen muss. Ja, aber wie gesagt, ich finde es schade natürlich um Georgina, weil die halt in so Formaten immer geil ist. Und ich glaube auch, wie gesagt, mit einem anderen Typen an der Seite wäre genau das Gleiche passiert wie beim Kampf der Reality Stars, dass das schon unterhaltsam gewesen wäre und wir hätten unsere Konfro gehabt, aber es wäre halt alles noch auf eine relativ sympathische Art und Weise so passiert. Und man nimmt ihr das nicht so wirklich übel beim Kampf der Reality Stars zumindest. Ja. Aber jetzt mit ihm an der Seite, der halt überhaupt nicht weiß, wo vorne und hinten ist in so einer Show und der das noch nie gemacht hat, der sich da komplett disqualifiziert für sonstige Auftritte. Also der
Katastrophe.
Da gehe ich mir davon aus, dass der nicht mehr irgendwo auftritt.
Ja, vor allem, die sind doch gerade untereinander im Prozess, oder? Er wurde doch von ihr angeklagt. Oder er steht ja jetzt vor Gericht, dass er sie verprügelt hat anscheinend
auch. Ja, es gab auch schon die Klage andersrum, glaube ich, dass sie ihn geschlagen hat. Also
okay.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende, toxische Beziehung auf jeden Fall.
Apropos toxische Beziehung, wen ich auch richtig daneben fand, ich glaube, das ist gar nicht so aufgefallen, aber ich fand richtig daneben den Freund von dieser Annemarie Eilfeld.
Ja,
also
Tim Sand.
Ne? Ja, da am Anfang wurde ja gezeigt, da hat er sich ja so als der große Macker da präsentiert mit seinen Uhren und seinen Autos und so.
Gelaber. Autos sind mir wichtig.
Ja, so ein blödes Gelaber. Und auf jeden Fall, sie hat sich ja die ganze Zeit so an ihm festgekrallt, richtig, gell? Hast du das gesehen an dem Arm? Die hat sich so mit beiden Händen festgekrallt, immer wenn er geredet hat und hat ihn so von der Seite angehimmelt. Und dann hat sie irgendwie, ich weiß nicht, war das da, als er ihre Koffer getragen hat oder so, irgendwie hat sie ja mal was gesagt. Und dann meinte er zu ihr so richtig, in einem richtig blöden Ton, so, ja, es reicht jetzt, du sollst nicht mehr reden oder irgendwie so. Und hat sie so richtig runtergemacht und sich selber auch noch geil gefühlt, dass er ja so ein toller Typ ist. Und ich weiß nicht, das sah, finde ich, auf den ersten Blick auch schon wieder so toxisch aus, weil sie ihn so anhimmelt und er sie so blöd runtermacht irgendwie. Ja. Also ich fand den sowieso total peinlich, aber...
Er war ja auch übrigens dann der Erste, der Kubilai am Hals dann gepackt hat, als die Spuckaktion dann am Ende passiert ist. Also der war ja dann auch nochmal richtig aggressiv. Zu Recht auch natürlich, aber ich glaube, von dem kann man schon noch was erwarten
im Verlauf
der Staffel. Weil das ist schon auch ein unangenehmer Typ irgendwie.
Ja, total.
Und er ist ja auch ihr Manager, ne? Also das ist ja auch eine geschäftliche Sache auch.
Naja.
Genau, aber ansonsten, ich weiß nicht, noch jemand aufgefallen? Also ich finde sympathisch, richtig sympathisch, Lisha und Lou
bisher, oder? Also ich muss sagen, auf die habe ich mich eher am meisten gefreut, weil ich habe dir ja schon mal gesagt, ich habe die schon vor ein paar Jahren auf YouTube entdeckt.
Ja.
So vor 5 Jahren ungefähr. Und da hatten die noch ganz, also nicht so viele Follower, ich glaube 10.000 oder so. Und da haben sie auch schon so Quatsch gemacht und haben sich da Tesafilm ins Gesicht geklebt bei irgendwelchen Challenges und keine Ahnung was. Und ich fand die schon immer richtig lustig. Also gut, ich habe den jetzt nicht immer gefolgt, weil irgendwie wurde es mir dann doch zu blöd. Aber die waren auf jeden Fall richtig witzig und unterhaltsam schon immer. Und deswegen habe ich mich total auf die gefreut. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Aber die waren wirklich mit die normalsten gestern in dieser Show. Aber beim Spiel, so sind die halt in ihren Videos. Das war schon wieder so herrlich. Sie macht ihn schon wieder wegen allem blöd an. Und er ist auch noch so naiv und lacht dann auch.
Ja.
Also irgendwie, ich weiß nicht, die waren echt sympathisch. Und sie hat sich ja auch total um den dann
André, gekümmert. Dann am genau. Ende, ja.
Und ich meine, die hat ja schon auch ein paar gute Aussagen gehabt.
Ja. Aber André finde ich auch sehr sympathisch bisher, also guter Auftritt auch.
Echt? André.
Ja, also ich meine, ich finde das so lustig. Also wie gesagt, diese bizarre Szene mit der Jacke und dem Schlag, in Anführungsstrichen.
Ja gut, das war lustig.
Und wie er dieses Gespräch dann zwischen denen, das fand ich so geil.
Er hat die ganze Zeit weitergegessen.
Ja, wie er seine Pizza dann im Mund hatte und dann gesagt hat, also wie er das überhaupt nicht verstanden hat und ihn dann auch so auflaufen hat lassen. Also
ja, das war gut.
Das ist ja so ein typisches Gespräch zwischen einem Stockbesoffenen und so einem Nüchternen, was ich auch schon sehr oft gehabt habe übrigens. Und man hört dann so zu und man sagt dann so, ja, klar, ist ja, genau.
Nee, da fand ich ihn auch gut, aber ich muss sagen, ich fand die am Anfang schon bei dieser Vorstellung so unsympathisch.
Ja, aber...
Weil sie dann so gesagt haben, ja, sie sind ja das hübsche Paar hier und sie glauben schon, dass sie erkannt werden und sie werden ja schon oft angesprochen, dass sie so gut aussehen und alles. Da dachte ich mir schon wieder so,
oh, ja, aber ganz ehrlich, da müssen die Fragen auch dementsprechend gewesen sein. Also
ja,
da müssen die ihn die ganze Zeit gefragt haben, wie geht ihr jetzt damit um, dass ihr da jetzt die Hübschesten seid? Oder die ganze Zeit Fragen über ihr Aussehen oder so.
Ja.
Und dann kann man so einen Beitrag natürlich zusammenschneiden. Aber also ja, das war schon
sie sieht schon am besten aus von allen da drin, aber... Also von allen Konkurrentinnen, finde ich jetzt, aber, oder
ja,
nicht?
Ja, weiß ich nicht, Diana Herold, die hat auch ein interessantes Aussehen.
Cat Lady.
Stimmt.
Ja. Ja, aber das fand ich dann schon wieder unsympathisch. Aber ja, das mit dem Essen war gut, das stimmt.
Ja, also wie gesagt, wir reden dann in den nächsten Wochen und Monaten natürlich weiter über das Sommerhaus und deswegen nehmen wir uns mal nicht so viel Futter jetzt schon vorweg und analysieren dann die letzten oder die nächsten Kandidaten dann auch in den nächsten Wochen erst. Aber erstmal dieser erste Streit musste aufgearbeitet werden. Und ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir sagen, gut, dass Kubilai raus ist jetzt, aber es ist
wenn
ein bisschen...
Wenn er raus ist.
Aber wenn er raus ist, ja, er ist raus. Aber es ist ein bisschen traurig um Georgina und mal schauen, wie jetzt dann umgegangen wird im Haus mit Andreas. Da bin ich sehr gespannt drauf, ja, wie es da weitergeht.
Ich glaube, ihm wird verziehen, weil er halt so betrunken war.
Ja, ich aber glaub, ob da von ihm, sich. Genau, ob da von ihm was kommt halt.
Also ich habe auf Instagram gesehen, dass er ein Statement hochgeladen hat. Okay. Oder halt, dass er sich entschuldigt und dass das halt daneben war und dass er angeblich sonst nie Alkohol trinkt. Weiß ich jetzt nicht, aber ja.
Ist ja überraschend, dass so ein Schrank einfach nach ein paar Gläsern Rotwein schon
naja,
so...
Naja, gut, 9 Gläser.
Ja gut, aber der hat ja schon sehr früh angefangen und war dann schon so benommen. Und da hat er wirklich wie, eben ja, wie so ein Riese und so,
wer weiß, wo bin ich hier? Hat das ja Wechselwirkungen mit den anderen Sachen, die er sich reinschmeißt. Ja. Also da bei den beiden würde es mich auch mal interessieren, was sie in ihrem Koffer dabei haben. Wahrscheinlich die Hälfte vom Koffer Proteinpulver und die andere ja, Hälfte irgendwie Testosterone Steroide und Steroide oder so. Da fand ich, das muss ich jetzt noch kurz loswerden. Ich fand es so traurig dann, als sie das Bild oder die Bilder gezeigt haben, wie die früher aussahen und wie normal sie eigentlich aussah. Oder ja, also total also harmlos. Und gut, ich kannte die schon vorher, ich habe die schon mal gegoogelt oder so oder halt mal bei Goodbye Deutschland gesehen, aber die sieht wirklich erschreckend aus, finde ich.
Also ja gut, aber die sind happy. Ich meine, das ist ihr Sport und das ist ihr Leben und so.
Ja, ich weiß nicht, ob die happy sind oder sie, ob sie so... Also gut.
Also sie wirkt wie eine gesunde Frau Leben und Leben lassen, einigermaßen also ich mein, sympathisch
finde ich. Ja, sie war ja eben auch noch nett und alles. Also das ist ja, hat nichts damit zu tun, aber dieses Aussehen fand ich schon erschreckend. Aber gut.
Genau, und am Mittwoch war natürlich nicht nur Sommerhaustag, sondern auch Finaltag beim Kampf der Reality Stars. Du hast nicht verfolgt, aber nur zur Vervollständigung des Ganzen müssen wir mal kurz sagen, Kevin Panewitz hat den Kampf der Reality Stars gewonnen und ist damit der Reality Star 2020, ist glaube ich der offizielle Titel, hat so einen Plastikfernseher bekommen und 50.000 Euro.
Und wer ist Kevin Panewitz?
Kevin Panewitz ist der übergewichtige Fußballer, der rausgeflogen ist, weil er ja Übergewicht hatte und auch ein bisschen halt unprofessionell war, aber eigentlich ein ganz netter Typ einfach. War halt dann auch zu erwarten, finde ich, weil halt klar ist, in solchen Formaten, die nicht live sind eben, geht es halt im Finale nur um Spiele. Mhm. Das hatten wir ja schon bei Promis unter Palmen so, dass dann Jota natürlich, weil er halt sportlich ist, halt dementsprechend gute Chancen hat in solchen Spielen.
Das stimmt.
Und als Fußballer, ich meine, gegen Melissa, gegen Georgina. Kate Merlan, ja, Georgina ist schon früher dann rausgeflogen. Ach so. Und gegen hier Sam Dillon, das war dann das Viererfinale zwischen den Vieren. Also ich meine, ist jetzt auch nicht so verwunderlich, dass er da dann den Vorteil hat als Ex-Sportler zumindest mal.
Das stimmt.
Ja, aber der gewinnt und Georgina ist leider früher rausgeflogen, genauso wie Willi. Die vier, sage ich mal, die jetzt am wenigsten den Leuten auf den Geist gegangen sind, die haben da das Finale unter sich ausgespielt. Und ja, ich meine, das geht in Ordnung. Ich meine, Kevin Panewitz, der war jetzt wirklich nett, aber der war halt auch erst seit 3 Sendungen, glaube ich, dabei. Und so eine Kate Merlan, die war halt von Anfang an dabei. Ja, ist ein bisschen vielleicht unverdient so aus der Hinsicht, aber okay. Kevin Panewitz gewinnt den Kampf der Reality Stars. Like Me I'm Famous hast du auch nicht verfolgt?
Leider nicht.
Aber da gab es die Riesen-Konfro in dieser Woche, nachdem man ja dachte, das war schon der Höhepunkt letzte Woche zwischen Sarah Knappig und Melanie Müller. Das war die Riesen-Aufeinanderprall.
Ja, da habe ich mal was gehört.
Ja, also das lohnt sich da nochmal diese eine Folge von letzter Woche nachzuschauen. Aber jetzt ging es weiter mit Philipp Pavlovic vom Bachelor-Universum, der jetzt nochmal richtig ausgerastet ist dann bei der Like-Verteilung dann, weil Diana von Love Island jetzt, ja, falsch seiner Meinung nach die Likes vergeben hat und Yassin rausgeschmissen hat, seinen großen Bruder und seinen besten Freund aller Zeiten, und der ist dann rausgefallen und da gab es auch noch eine Auseinandersetzung, da wird es auch spannend, wie es da weitergeht, weil Melanie Müller will auf jeden Fall dieses Format gewinnen und man merkt so, dass dieses Geld unbedingt braucht, also die muss so pleite sein.
Ja, ich denke auch.
Genauso wie Don Francis, mein Favorit. Die sind so pleite, glaube ich, diese ganzen Mallorca-Stars und Mallorca-Sternchen und er halt Lorette de Mar-Star, die sind so am Ende, glaube ich, und die wollen diese Formate mit aller Macht gewinnen.
Auch, ja.
Ist ja auch auf eine Art verständlich, aber sie macht es halt auf eine Art, die ich nicht so toll finde.
Ich finde die generell nicht so toll.
Nee, ich auch nicht. Ja, Love Island, da bist du, glaube ich, interessiert, aber bist noch nicht eingestiegen, oder?
Nee, ich habe es so ein bisschen nebenbei verfolgt, aber nicht richtig geschaut.
Ja, da gab es den ersten Sex dieser Staffel am Mittwoch auch. Also da war der große Mittwoch, Kampf der Reality Stars zu Ende, Sommerhaus und Sex bei Love Island. Alles an einem Abend in wenigen Stunden.
Wie hieß die nochmal? Aurelia, gell?
Aurelia ist das Couple von dem großen, auffälligen bisher von Henrik. So ein wirklich geleckter Typ. Also sehr, aber auch auf irgendeine Art nicht sympathisch, aber unterhaltsam auf jeden Fall. Weil der halt Sprüche dabei hat, also sein großer Spruch, den ich mir jetzt auch angeeignet habe, er hat's total verschnitzelt. Das war sein großer Spruch, mit dem er bisher aufgefallen ist, weil er halt ständig Scheiße baut und sich dann ständig wieder bei Aurelie entschuldigt und hat dann irgendwann mal gesagt, ja, ich hab's mega verschnitzelt mit ihr.
Okay, ich glaube, ich muss das auch noch anschauen, Love Island.
Ja.
Da bin ich ja noch nicht ganz so spät, oder? Das kann ich noch.
Ja, also es geht 4 Wochen lang und es ist, glaube ich, eine Woche alt oder 2 Wochen ist dann alt.
Okay.
Also kann man durchaus nochmal aufholen. Ich finde auch, dass es sich lohnt, auch wenn ich sagen muss, dass viele wirklich langweilig sind.
Okay.
Also es gibt halt diese mega auffälligen Aurelia und Henrik und ich würde auch noch sagen, dass Josua so ein bisschen auffälliger ist.
Mhm.
Aber die anderen, also da muss schon jetzt dann nochmal neue Ware nachkommen, weil viele sind da wirklich sehr unauffällig.
Haben wir ja schon gehört, die Gerüchte, Melvin Pelzer. Der Ex von Gerda Lewis.
Ja, wenn das so ist. Wer ist Melvin? Also Ex von Gerda Lewis. Damit ist er bekannt geworden.
Ja.
Aber war jetzt noch nirgendwo anders dabei?
Nee. Also die haben sich ja vor ein paar Wochen auf Instagram dann auch getrennt.
Aber das war diese Inselnummer, wo die dann alle festsaßen mit der mit den Freundinnen, oder?
Und mit den Freundinnen. Und ihre beste Freundin, mit der sie sich dann richtig zerstritten hat, ist mit dem Zwillingsbruder von Melvin zusammen. Und danach hat sie sich auch noch von Melvin getrennt. Also irgendwie, da gab es großes Drama und jetzt soll Melvin bei Love Island einziehen.
Aber
und
das Lustige ist ja, Gerda so
Ja, ich weiß nicht, aber Gerda kommentiert bei Instagram in ihren Stories immer Love Island und hat das auch schon thematisiert.
Also, okay, ja, dann sind wir mal gespannt, ob der dann nochmal Zündstoff reinbringt. Ich hoffe es sehr.
Also jetzt nicht bestätigt, aber sie hat auch gemeint, wäre auf jeden Fall Stoff, um ihn zu kommentieren dann da.
Okay. Gut, Ex on the Beach haben wir letzte Woche so ein bisschen in den Auftakt reingeschaut. Diese Woche ist der Mega-Assi namens Salvatore reingekommen und Christina, seine Ex, die ja auch diese Assi-Bratze ist, die ganze Zeit einfach flucht und eigentlich nichts anderes macht und ja, austeilt gegen alle, hat einen Nervenzusammenbruch einfach gehabt, so ein bisschen, weil der halt angekommen ist an diesem Strand und ja, dann ist sie so weggerannt vom Kamerateam und hat gesagt, ich hasse ihn und ich will nicht, dass er da ist und ich gehe und so, ist dann trotzdem geblieben natürlich.
Natürlich, was sonst?
Ja, aber also die beiden sind schon eine Nummer für sich, also das ist schon extrem. Die hassen sich auch, also die hassen sich nicht wirklich, weil er sagt halt auch, die hatten noch mal was, nachdem er sie halt betrogen hat bei Temptation Island damals. Und dann hatten sie anscheinend im Januar diesen Jahres noch mal was. Und da ist halt auch die Frage, sie sagt, sie hasst ihn so, hatte aber dann noch mal mit ihm was.
Wahrscheinlich hasst sie sich selber dafür.
Das glaube ich eben auch. Ich glaube, da ist sehr viel Selbsthass dabei bei ihr. Ja,
wahrscheinlich.
Ja, dann auch im Trash-Bereich natürlich müssen wir darüber sprechen, dass Keeping Up with the Kardashians jetzt nach 20 Staffeln, glaube ich, zum Ende kommt. Du bist großer Fan davon.
Ja, großer Fan nicht, aber ich schaue es schon immer mal wieder.
Ja? Was sagst du, ist es tatsächlich so, dass es an einem Ende angekommen ist? Also haben die keinen Bock mehr? Oder?
Ja, also ich muss sagen, ich fand die alten Staffeln, ich habe jetzt kamen ja wieder die ganz alten Staffeln, kamen ja bei Netflix wieder online. Da waren die ja teilweise, also Kylie und Kendall waren ja noch Kinder und die anderen waren auch noch jung. Die waren so unterhaltsam, diese Staffeln, und die haben nur Quatsch gemacht. Und im Vergleich dazu fand ich die letzten Staffeln jetzt richtig, richtig langweilig. Also da gab es zwar immer wieder Dramen und dann hat wieder irgendjemand wen betrogen, aber ich weiß nicht, die sind einfach, also es war dann einfach langweilig und ich mochte auch eigentlich die Courtney am liebsten und die wollte dann eh aussteigen und dann war es für mich eh uninteressant. Deswegen, ich habe jetzt auch die letzten Staffeln nur noch so halb mal verfolgt oder
Also es liegt dann wahrscheinlich daran, dass viele halt was anderes mal machen wollen.
Ja, oder? Erstens das und zweitens dann zum Beispiel Kim ist ja jetzt durch Kanye dann irgendwie hält sich für noch, also die ist ja jetzt kein Reality-Promi mehr, sondern jetzt High-Society-Promi laut ihr wahrscheinlich. Und
ja, also ich meine, das ist ja jetzt auch wahrscheinlich so. Also
ja, die sind jetzt halt zu professionell geworden.
Ja.
Und damit ist halt die Show langweilig, weil früher haben die ja jeden Trash gemacht und es war ja super witzig, weil die alle so also furchtbar unprofessionell waren. Und das hat es halt irgendwie lustig gemacht, aber jetzt ist es halt alles viel zu, ja, professionell aufgezogen und halt dann auch langweilig. Also ich habe es jetzt nicht mehr gern geschaut.
Hat das auch was mit Kanye zu tun, dass der natürlich aktuell große Probleme hat, nochmal mental und psychisch?
Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich glaube, der war jetzt eh nicht so oft zu sehen.
Ja.
Wie gesagt, ich habe jetzt die letzten Staffeln nicht mehr verfolgt so gut, aber ja, ich glaube, die sind einfach alle generell an den Punkt gekommen, wo es halt reicht.
Also ich meine, die sind auch, ich glaube, Milliardärin jetzt auch. Und
ja, und Kylie ja auch.
Ja.
Und irgendwie ist das Thema jetzt ein bisschen durch. Also es ist halt jetzt auch langweilig geworden. Ja. Dann zeigen sie halt wieder, wie sie im Privatjet rumfliegen und den 100. Bentley fahren, aber irgendwie ist es dann auch nicht mehr interessant.
Ja, okay. Gut, Keeping Up with the Kardashians abgesägt und auch hat es mit Trash-TV so nichts zu tun, aber man kann auch sagen, es ist sehr trashy. The Walking Dead, auch nach 11 Staffeln, endlich mal zu Ende.
Also hast du es geschaut?
Nein, um Gottes Willen, aber nicht. Das ist jetzt die große Woche der Cancellations.
Okay.
Keeping Up with the Kardashians.
11 Staffeln.
Boah. Ja, und sagen ja auch alle, dass es nach 3 Staffeln sich komplett durchgenudelt hat und jetzt halt seit ein paar Jahren schon da irgendwie rumdümpelt und es gar keinen Sinn mehr ergibt. Aber okay, ist jetzt auch mal zu Ende. Gibt wahrscheinlich nochmal x Spin-Offs und so. Ja, von daher wird man das aber eh ausreizen. Aber ja, damit ist es erstmal zu Ende. Selling Sunset wollten wir noch kurz besprechen.
Ja.
Ich habe
ja
letzte Woche schon ein bisschen mit Nathalie meine Meinung gesagt, dass ich Chrishell nicht so gut leiden kann und deswegen auch die ganze Staffel nicht so gut fand, weil halt sie ein großer Teil davon war und ihre merkwürdige Trennungsgeschichte, die ich nicht so ganz aufrichtig fand. Aber okay, wie fandest du es?
Ja, ich fand die Staffel irgendwie auch nicht so toll. Also irgendwie haben sie mir zu wenig Häuser gezeigt. Und
es ging eigentlich gar nicht mehr um Häuser.
Nee, und irgendwie auch das mit Chrishell. Also ich weiß, dass die Christine im Nachhinein sauer war, wie das zusammengeschnitten wurde, die Staffel, weil eigentlich so ihre Hochzeit ja das Highlight sein sollte und da wurden dann 15 Minuten nicht mal gezeigt und selbst da ging es um Chrishell und irgendwie Chrishell hat mit ihrer Trennung 4 Folgen bekommen. Ja, und ich fand es auch, also erstens fand ich es von ihr irgendwie unaufrichtig, gut, es gibt ja immer mal wieder komische Geschichten, aber es kann mir jetzt keiner erzählen, dass sie wirklich gar nichts mitbekommen hat und ich fand es dann auch echt langweilig, also mit der ganzen Heulerei, das war mir einfach, ja, zu viel Weinen und zu viel Drama. Also Drama im Sinne von traurig sein, anstatt sassy Drama.
So ja, aber das finde ich interessant, Christine, was du gerade gesagt hast zu Christine, dass die da so unzufrieden war. Also sie als Queen of Drama, ich müsste eigentlich verstehen für die Fernsehproduktion, dass es wesentlich interessanter ist.
Ja, aber sie wollte ja die
ja, das Produktion schon.
Mit ihrem Drama
füllen. Das verstehe ich schon, aber sie hatte ja kein Drama. Das war ja einfach nur eine Hochzeit und da ist ja nichts schiefgegangen oder so.
Nee, keine
Also ist ja
Ahnung,
klar, dass es interessanter ist für uns, was dann damit Chrishell los ist.
Ja, aber ich fand, wie sie es dann aufgezogen haben, war nicht interessant. Also, dass sie dann da gezeigt haben, wie sie dann in ihrem Heimatort war und da bei dieser Schwester am Abendessen.
Das sag ich ja. Das war aber diese Eskalation bei der Hochzeit dann.
Ja, das war wieder besser, aber das war dann zu kurz.
Aber das hat ja dann wahrscheinlich auch Christine auch nicht gepasst.
Dass ja, wahrscheinlich.
Die Hochzeit dann wahrscheinlich überhaupt nicht das Thema war, sondern halt.
Aber es war einfach alles, weiß ich nicht. Mich haben auch eigentlich dann die meisten genervt. Also ich weiß nicht.
Ja, und Maya, ich meine, glaubst du, die ist jetzt raus? Weil ich meine, sie sagt ja immer wieder, dass sie umziehen will nach Miami.
Früher oder später ist sie raus.
Aber glaubst du, die würden dann so lang oder so weit gehen, dass sie jetzt dann mit Maya quasi als Kamerateam auch mitgehen und dann sie auch noch verfolgen? Oder glaubst du, die schreiben sie raus?
Ich glaube, sie schreiben sie raus, weil ich glaube, sie ist zu perfekt, beziehungsweise die hat zu wenig Trash- und Skandalpotenzial. Deswegen glaube ich raus. Was ich glaube, wer der Trash-Star der nächsten Staffel wird, ist Heather. Die nervt ja furchtbar. I'm vegan and I want to get married. Und dann sagt sie immer wenn Tariq sees this, I want to get married. Ich will mich verloben. Wann kriege ich endlich meinen Antrag? Die haben sich ja jetzt verlobt.
Ja.
An ihrem ersten Jahrestag haben die sich jetzt verlobt. Also sie musste schrecklich lang warten auf diesen Ring. Und keine Ahnung, die nervt einfach furchtbar. Und ich glaube, dadurch, dass sie so trashy ist, wird sie wahrscheinlich so der Mittelpunkt der nächsten Staffel.
Was ich ja richtig gut fand, war die Storyline mit der, wie hieß sie, mit dem Cut, mit den Haaren.
Amensa.
Also die fand ich richtig gut. Da
ich fand es aber blöd, dass sie die Kinder gezeigt haben. Das war mir dann
ja,
schon
gut, ich meine, das ist ja bestimmt auch, ja klar, das ist, kann man natürlich dann schon hinterfragen, aber ich finde es erstmal sinnvoll, dass man der mal mehr Futter irgendwie oder mehr Fleisch gegeben hat, so dass man sie mehr versteht und so. Da gab es ja auch immer wieder diese aufkeimende Story, dass sie immer zu spät kommt und so. Man hat auch mal verstanden, warum und so. Ja. Und also fand ich schon ganz gut, wie die das gemacht haben.
Wie ist deine Meinung nach der Staffel zu Romain? Der war ja dein Hass.
Ja, der war ja kaum mehr als Teil des Ganzen.
Ich fand ihn wieder gut, als er am Ende dann gesagt hat, dass sie eine Schlange ist, die eine. Und irgendwie fand ich ihn dann schon wieder unterhaltsam.
Ich liebe halt Davina. Also ich bin halt absoluter Davina-Fan leider. Also ich bin halt mittlerweile absolut Team Christine und Davina, aber eher noch Davina, weil ich die halt absolut, also die gibt dir überhaupt no fucks mehr.
Nee,
also
das stimmt, die ist schon echt lustig. Also ich weiß nicht, Christine, ich finde sie einerseits echt cool, weil sie halt immer Drama macht und weil sie halt auch so eben auch auf alles scheißt, was die anderen sagen, aber die ist mir dann schon wieder zu künstlich Drama. Also die macht ja... Die provoziert das alles so.
Ist das so eine Georgina, ich meine.
Ja, die macht das halt auf so eine nervige Art und Weise. Ich meine, Davina nervt auch, aber Davina ist halt wirklich so, die geht halt wirklich über alles und der ist alles wurscht. Also eigentlich ist sie der Badass von den beiden und nicht Christine. Christine stellt sich nur so da.
Ja, und Chrishell jetzt bei Dancing with the Stars dabei, haben wir ja letzte Woche auch schon geklärt. Mhm. Also ich meine, die sind schon jetzt in diesem Reality-Star-Bereich angekommen.
Die ist auch so nervig, die Chrishell.
Ja, haben wir jetzt schon gesagt
Ja.
Haben wir schon gesagt. Okay.
Schauen wir mal.
Eine Nachricht nur noch für mich. Detlef Stevens bekommt eine neue Show bei YouTube und nicht mehr im Fernsehen. Der macht jetzt eine Show namens Hashtag Deffys Gartenmission. läuft, wie gesagt, bei YouTube immer donnerstags um 19 Uhr und er soll eine Pippi-Langstrumpf-Ecke in seinem Garten bauen. Weißt du, was es ist?
Okay, ich weiß auf jeden Fall schon, was ich nicht schauen werde Donnerstag.
Ja. Ich wollte es nur kurz für mich nochmal hier reinnehmen, dass Detlef eine neue Show hat. Ja, ansonsten, es gibt eine neue Join-Serie namens Das Internat. Und ich weiß nicht, ob du das Klassenzimmer oder so, da gibt es auch so eine, oder Klassenfahrt, diese komische Sache geschaut. Mit diesen ganzen Influencern bei Join und so.
Nee, Join benutzt
krass ich Klassenfahrt jetzt gar heißt nicht. Es. Ja, krass Klassenfahrt heißt es, mit diesen ganzen Influencern. Und das ist wahrscheinlich sehr gefragt und bei Jungen wahrscheinlich super erfolgreich, weil dann natürlich auch total viele Influencer mitmachen. Und jetzt machen sie eben eine neue Serie, Das Internat, mit Sonja Kraus als strenge Direktorin und mit lauter Influencern, die dann in diesem Internat, also wohnen ist fiktional, aber trotzdem noch wahrscheinlich ähnlich so wie Berlin Tag und Nacht, nehme ich mal an, so eine ganz junge Berlin Tag und Nacht Version. Und jetzt lese ich mal die hier vor und du musst mir sagen, wen du davon kennst, von diesen Influencern.
Hoffentlich nicht zu viele, sonst wird es peinlich.
Nathan Goldblatt.
Nee, kenne ich nicht.
Nika Sophie.
Auch nicht.
Mario Novembre.
Auch nicht.
Peyton R.
Habe ich, glaube ich, schon mal gehört.
Lisa Knüppers?
Nee. Diese Peyton ist, glaube ich, so eine Blonde, gell? Die habe ich schon mal gesehen.
Ich weiß nicht mal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Peyton R. Das ist,
glaube ich, eine Frau. Ich glaube, wenn es eine sie ist, kenne ich sie, glaube ich.
Lisa Knüppers ist die von dem morgens um 21:30, ne? Das ist Luana Knöll?
Nee.
Chani Dakota oder Chani?
Kenne ich auch nicht.
Leon Pelz? Marvin Holm?
Nee.
Leo Baileys?
Nein.
Lukas White, Keanu Rapp und der YouTuber Hey Moritz?
Nö, also kenne ich eine und was heißt kennen, habe ich schon mal gehört, aber vielleicht sind wir aus dem Alter raus, Dennis.
Ja, ich glaube auch, dass wir da nicht mehr für das Internat zumindest geeignet sind.
Nee, wir sind nicht mehr die Zielgruppe, wir sind zu alt.
Ja gut, aber das gibt es jetzt bei Join, also wenn wir Hörerinnen und Hörer unter 14 haben, dann könnte das eventuell interessant für euch sein. Ja. Okay, ja, für alle anderen gibt es auch noch neue Produktionen, es gibt eine neue Sitcom bei ZDF Neo vom Jerks-Autor. Und es gibt einen Senderwechsel zu verkünden, und zwar Ralf Schmitz. Den dürfen jetzt die ganzen Jüngeren nicht mehr kennen, aber Ralf Schmitz wechselt zu Sat.1. Der war ja da schon mal. Take Me Out wird trotzdem noch weitergehen, jetzt in diesem und im nächsten Jahr, dann ist aber Schluss. RTL hat ihm laut DWDL-Informationen gar keinen neuen Vertrag mehr vorgelegt, von daher hat er sich gesagt, dann gehe ich halt dahin zurück, wo ich schon mal war, und geht dann jetzt zu Sat.1 zurück. Der, ja, vielleicht größere, ein bisschen größere Senderwechsel oder Sender Zugehörigkeit jetzt, die sich da geändert hat, und zwar ein Paar, was davor noch überhaupt nicht in der TV-Produktion war, wird jetzt aber Fernsehproduktionen und Filme und Dokumentationen produzieren für Netflix, und zwar Meghan und Harry.
Ja, ja, bin ich gespannt.
Du weißt ja mehr über die beiden. Also macht es Sinn? Also sind die dafür geeignet? Ich kann mir das auch nicht vorstellen.
Ich
weiß es nicht.
Also ich meine, gut, sie kommt aus der Branche,
Ecke.
So ein bisschen. Vielleicht
sind jetzt, glaube ich, auch nach L.A. umgezogen,
ja,
oder so?
Die sind jetzt nach L.A. gezogen, genau. Bei ihm weiß ich es nicht. Aber andererseits, ich meine, er hat ja eh nie so zu den Royals gehört. Bisher, er wollte ja eh mal was anderes machen. Also vielleicht, warum nicht?
Eine ähnliche Verpflichtung von Netflix wie die Obamas. Also die Obamas produzieren ja auch schon seit 2 Jahren oder so.
Wobei ich von denen Originals noch nie was geschaut habe, ehrlich gesagt.
Ja, die haben ja diese American Factory oder sowas gemacht, was ja sogar den Oscar gewonnen hat, diese Dokumentation. Und haben auch noch ein paar andere Dokumentationen, also die produzieren ja nur, also das ist ja nicht so, dass die da mit dem Stifter sitzen und Sachen schreiben oder so, sondern die sind ja vor allem dann dafür zuständig, die Inhalte auszuwählen und halt auch Geld zu geben wahrscheinlich. Mhm. Ihr Name steht halt immer drauf und Obama kann halt sagen, er hat einen Oscar gewonnen.
Ich kann mir das eigentlich schon vorstellen bei denen, dass es auch was wird.
Ja, ja, es soll vor allem jetzt um Inhalte gehen, das hat, glaube ich, auch Prince Harry gesagt, Inhalte, die informieren, aber auch Hoffnung geben. Und vor allem soll es halt um ein inspirierendes Familienprogramm gehen. Also vor allem auch Kinder und so sollen natürlich da eingebunden werden und so. Ja, passt
schauen
ja.
Schauen wir mal.
Einigermaßen.
Da haben wir doch jetzt einen guten Übergang wegen Dokus.
Genau, deswegen habe ich es auch nochmal erwähnt. Guter Übergang zu einer Dokumentation. Ich lege mich schon mal fest, meine Lieblingsdokumentation, die ich in diesem Jahr gesehen habe, Boys State bei Apple TV Plus.
Ja.
Regie führen Amanda McBain und Jesse Moss, habe ich davor nicht gekannt. Die beiden haben sich jetzt aber für mich dann jetzt schon ein Ausrufezeichen hier gesetzt. Worum geht es denn jetzt, Boys State?
Also, es ist eine Doku und die spielt in Texas, beziehungsweise es geht um Texas. Und da geht es um Jugendliche, also Jungs, Teenager, die quasi sich für Politik interessieren und in so ein ja, was ist es? Camp an einziehen, wie so ein Ferienlager eigentlich, wo es halt darum geht, die werden dann in zwei politische Parteien eingeteilt, also Nationalists und Federalists, genau. Und da spielen sie quasi wie ein Rollenspiel.
Also ja, so eine Simulation quasi von so einem Wahlsystem. Also sie müssen ein Wahlprogramm entwerfen, sie müssen,
müssen Wahlkampf führen. Wahlkampf, die müssen sich wählen lassen. Und das oberste Ziel ist ja eigentlich dann Governor zu werden.
Ja, also es ist das höchste Amt natürlich, das ist so das einflussreichste Amt. Es gibt auch andere Ämter, also diese ganzen Unterpositionen bei einer Partei, also irgendwie jetzt im Deutschen wäre das solche Sachen wie Fraktionsvorsitzende und die ganzen Vorsitzenden und auch Pressesprecher und sowas gibt's und alles hier eben mit dem Ziel, sich dafür wählen zu lassen und dafür aufzustellen und eben dieses Parteiprogramm zu entwerfen. Und das ist ja interessant, weil ich meine Nationalist und Federalist, das heißt ja nichts quasi davor. Also diese Parteien haben ja überhaupt gar keine inhaltliche Vorgabe oder so.
Das stimmt.
Und dann müssen sich diese Teenager sind es ja, also es sind ja wirklich Jugendliche, so weiß nicht, 17, 18, 19, so um den Dreh wahrscheinlich.
Ja, vielleicht sogar noch. Ja, doch, so kommt hin, denke ich.
Und die müssen sich dann zusammentun und da jetzt eine politische Plattform dann entwerfen und dann eben auch sich um Ämter bemühen und ich weiß nicht.
Und wir verfolgen die ja eigentlich die ganze Zeit bei ihrem Wahlkampf.
Genau, es gibt vier, die so im Zentrum stehen. Ja. Also,
Ja, ich fand's, also am Anfang, ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Oder ich habe auch erst nicht so den Vibe verstanden. Oder was heißt, ganz am Anfang war ich ein bisschen irritiert, okay, was für eine Art von Doku ist es jetzt? Aber dann fand ich es irgendwie schon unterhaltsam. Also es war schon cool, finde ich, denen zuzuschauen. Und es hat einen für eine Doku eigentlich schon gepackt. Also man hat ja mitgefiebert bei denen, wer jetzt wie weit kommt und wie es läuft. Und ich fand die auch zum Beispiel rhetorisch alle richtig gut dafür, dass sie so jung sind. Also wenn ich mir denke, dass ich vor so vielen Leuten, ich glaube, das waren ja, wie viele waren das? Mehrere Tausend
oder so, ich glaube 1600 oder so oder 1200.
Ja, wenn ich da vor denen so eine Rede halten müsste, eine politische, da würde ich wahrscheinlich kein Wort rausbekommen.
Ja.
Und das war eigentlich total spannend. Also ich fand es auch cool. Also mich hat es auf jeden Fall positiv überrascht.
Ja.
Also mich hat es teilweise ein bisschen irritiert, weil es wurde dann anfangs nicht klar, wie die dann halt zu diesen Aussagen stehen, also ob das deren politische Meinung ist oder ob sie das einfach nur sagen, um quasi gewählt zu werden. Und die haben ja auch für sich immer unterschiedlich definiert, was halt Politik ist, ob das die eigene Meinung ist oder ob das halt das ist, was gut ankommt bei den Wählern. Und da war ja vor allem dieser eine, der so ein bisschen der Schönling von denen war, hat ja da
Robert McDougall.
Genau, der hat ja, was das angeht, am Anfang schon Aussagen getroffen, wo ich mir dachte, okay, also ich weiß nicht, zum Beispiel, dem ja da ganz scharf das Waffengesetz in Texas debattiert und auch das Abtreibungsgesetz, genau. Und dann war es halt am Anfang nicht ganz klar, okay, sieht er das jetzt wirklich so und argumentiert dann quasi so sehr kontra Abtreibung oder ist es halt einfach nur jetzt für den Film gestellt und dann, ja, es war eigentlich ganz interessant zusammengeschnitten. Also man hat dann erst die Rede gesehen und danach erst, was sie sich dabei gedacht haben. Und deswegen fand ich es eigentlich schon richtig cool. Also es war schon gut gemacht auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das ist die große Aussage, finde ich, glaube ich, dieser Dokumentation. Also was ist Politik oder wie darf man sich Politik vorstellen? Oder was haben Jugendliche für ein Bild von Politik? Und wie wird dieses Bild vielleicht durch solche Sachen wie Boys State überhaupt produziert? Also Politik, und das sagt ja dann, glaube ich, auch der Beinamputierte, sagt an einer Stelle, also es ist auch einer von diesen Vieren, die da verfolgt werden, I believe that's politics. Und der ist sich gar nicht so sicher oder so. Wo es da eben darum geht, attackiere ich jetzt meinen politischen Gegner auf einer persönlichen Ebene und so.
Ja, genau.
Und er glaubt halt, das ist wahrscheinlich dann, so funktioniert wahrscheinlich Politik. Und das ist halt die Frage. Also Boys State, dieses Projekt streng genommen, das soll ja so ein politisches Denken erstmal vermitteln. Aber die Frage ist halt, ist es das richtige Denken über Politik so? Wenn es eigentlich nur darum geht, welchen Posten kann ich haben, wie kann ich am stärksten Wahlkampf führen und wie kann ich meinen Gegner am besten fertig machen und wie kann ich meine Wähler so hinter mich bringen, ohne dass ich jetzt so zu 100% auch hinter den Inhalten stehe. Also ich meine, allein, dass man sich da einigen muss auf eine Plattform, ist ja schön und gut, aber man wählt ja Parteien deswegen, weil die schon eine gewisse Grundaussage haben. Und wenn halt Leute, die aus verschiedensten Bereichen kommen und die jetzt total konservativ sind, dann sind andere dabei wie dieser Stephen Garza, der jetzt Bernie-Bro ist und Bernie-Supporter und total liberal ist in seiner Meinung. Also wenn die dann zusammen eine Plattform machen müssen, ist ja klar, dass da so ein Einheitsbrei rauskommt eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ich fand es einfach vor allem da in der Hinsicht spannend, wie sich eigentlich junge Leute teilweise für Politik begeistern, beziehungsweise wie die sich damit auseinandersetzen. Also dieser Steven Gaza, der war ja, also weiß ich nicht, seine Reden waren ja schon wirklich voll mit Inhalten, mit denen sich eigentlich die meisten in seinem Alter wahrscheinlich nicht beschäftigen.
Ja.
Und ich meine, der hatte ja auch wirklich was zu sagen und ich fand das wirklich faszinierend.
Ja, ja, Steven ist fast so die Hauptfigur oder derjenige, der am meisten begleitet wird, würde ich sagen.
Mit dem man mitfiebern soll
auf jeden Fall. So diese sympathischste Figur auf jeden Fall, zusammen mit Renee vielleicht, der noch andere Probleme hat oder so. Mm. Aber Steven ist halt, ich glaube, mit indischer Abstammung.
Nee, ich glaube Latino, oder?
Ah ja, stimmt, Latino, klar, er spricht ja auch mal Spanisch mit seiner Mutter, glaube ich, am Telefon. Er bewirbt sich halt um den Gouverneursposten, also das höchste Amt da drin. Und sein Konkurrent in der gleichen Partei bei den Nationalists ist ja auch dieser Schönling Robert McDougall, der ja so ein bisschen so ein George W. Bush Verschnitt ist, also so ein typischer Cowboy da aus Texas und so. Der hat eine Rede wirklich, wo er dann auf die Bühne geht und dann so versucht, mit denen so da so Anklang zu finden, indem er da auch so auf seinen, also er will einen Schwanzvergleich quasi ins Spiel bringen und will halt damit so die Massen so mobilisieren und so. Also das ist so seine Art halt. Der ist halt so sehr derb und so, aber dann im Interview danach sagt er eben, ja, ich glaube, ich bin es falsch angegangen. Also ich glaube, ich hatte das Gefühl, die mögen das und die wollen genau das haben. Aber letztendlich ist es wahrscheinlich einer wie Steven, der halt so sehr ruhig ist und gute Reden macht, die jetzt nicht so laut sind, aber sehr gut formuliert sind und ja auch sehr sich steigern, finde ich. Also der fängt so ganz langsam an und dann am Ende entfacht er da so eine Euphorie im Raum. Also das ist dann wahrscheinlich eher das, was die gesucht haben und das versteht er dann halt so. Genau, und die anderen beiden, Renee und wie heißt dieser andere?
Ich weiß gar nicht, wie der andere hieß.
Der andere heißt Ben Feinstein.
Ah ja. Mhm.
Und die sind ja eher so hinter den Kulissen. Das sind eher diejenigen, die so die Wahlkämpfe managen.
Genau.
Und die sind auch mit allen Wassern gewaschen. Also dieser Ben ist ja Reagan-Fan und ist sehr konservativ, was man jetzt auch nicht auf den ersten Blick von ihm denken würde.
Nee, stimmt, das hat mich auch irritiert.
Aber da sieht man auch so eine andere Seite von Politik. Dieser Renee ist ja höchstwahrscheinlich schwul. Also wurde, glaube ich, nicht thematisiert.
Ja, ich denke auch.
Aber ist auch schwarz.
Ja.
Und hat es deswegen sehr schwer teilweise. Da gibt es auch eine Kampagne dann gegen ihn, was sehr spannend ist, finde ich, weil solche
Hetz-Insta-Kampagne.
Genau, so ein Insta-Account, der dann da eingeführt wird, gegründet wird und die versuchen ihn dann schon nach wenigen Stunden im Amt wieder zu impeachen, also wieder des Amtes zu entheben. Ja, das ist halt auch faszinierend, weil man halt auch sich denken kann, in Texas so der Erzkonservative, also das sind größtenteils konservative junge Leute, die da auf jeden Fall dabei sind.
Ich wollte auch gerade sagen, ich finde es auch für die Doku gut oder interessant, dass es halt in Texas ausgerechnet gedreht wurde, weil ich glaube, wenn das jetzt in, weiß ich nicht, Kalifornien gedreht worden wäre, dann wäre das nicht so, also dann wäre der Outcome nicht so, wie es jetzt ist.
Es ist auch ein guter Zeitpunkt jetzt, um diese Doku rauszubringen, also ein paar Wochen vor der US-Wahl und man versteht so ein bisschen, wie dieses Land so gespalten sein kann. Wenn du schon hier siehst, dass alles darauf hinausläuft, eine Wahl muss polarisiert sein, es kommt alles auf Personalisierung an, also persönliche Attacken gegen den Hintergrund, gegen irgendwelche Sachen, die vor 20 Jahren mal auf einem Foto passiert sind und so. Und das wird eben hier schon den Leuten im jungen Alter beigebracht und dann wundert man sich ja nicht mehr, dass da jemand wie Trump an der Macht aktuell ist und dann wundert man sich auch nicht mehr, wie der Wahlkampf so schmutzig passieren kann, wie jetzt aktuell oder wie vor 4 Jahren. Das versteht man dann schon sehr gut. Also ich finde, aus dem Hintergrund, für mich war es optimal, weil mich das Thema auch sehr interessiert, aber ja, ich fand es auch super gemacht. Also es ist sehr schnell, weil halt auch dieses Projekt sehr schnell funktioniert. Also es sind ja nur ein paar Tage, wo die da sind. Dann haben sie am nächsten Tag, müssen sie dieses Parteiprogramm entwerfen, dann am nächsten Tag ist schon die Gouverneurswahl und dann ist schon Ende oder so. Es sind ja 3-4 Tage oder so, kommt es ja rüber zumindest.
Ja, ich glaube, sie haben gesagt eine Woche oder zwei sogar. Nee, ich glaube eine.
Ja.
Aber ist auf jeden Fall ein Feriencamp.
Aber was die anderen da machen, das habe ich nicht ganz verstanden. Die anderen, die einfach keine Ämter so wirklich haben. Die
wählen einfach nur.
Ja, und die machen so ein bisschen auch so Talentwettbewerber.
Ja,
so ist ein bisschen Ferienlager dann.
Nicht, aber Wäre das jetzt dein Type of Ferienlager? Oder ich weiß jetzt nicht, ob ich da vor allem nicht mit 17 hingegangen wäre. Ja,
würde es, glaube ich, mal reizen, so aber einmal.
Das ist schon ganz interessant. Ich weiß nicht, gibt es das für jeden Staat schon, oder?
Ich glaube, ich habe verstanden, dass es so für jeden Staat gibt. Und ganz interessant ist, dass es ja auch Girls' State gibt.
Ja, es ist ja geschlechtergetrennt, genau.
Aber da ist die Finanzierung ein bisschen anders. Also dieser Boys' State wird, glaube ich, zu 100% finanziert. Und bei den Girls' State ist es ein bisschen anders. Also da ist auch noch nicht so ganz die Trennung auch zu 100% umgesetzt. Also das würde mich aber nochmal interessieren, wie es dann bei Girls' Day das abläuft. Also eine Fortsetzung würde ich mich schon dafür interessieren.
Ja, die einen meinten ja doch sogar, dass es keinen Sinn macht, dass es getrennt ist.
Ja. Ja, People's State.
Ja, People's State, genau.
Ist dann so die Meinung von Steven am Anfang. Gell? Und das ist aber mehrere so ein Gag, weil er natürlich auch so sehr liberal ist. Und er wusste, dass er damit die andere so ein bisschen herausfordern kann. Mit diesen ganzen erzkonservativen jungen Leuten da.
Das stimmt. Ja, ist schon echt Wahnsinn, wenn man sieht, wie konservativ die Leute sind in dem Alter. Ja, vor allem
die Jugend. Man denkt ja immer, die Jugend ist so liberal.
Ja, voll.
Aber hier hast du einfach tausende Jugendliche auf einmal, die dann irgendwie für die Abspaltung von Texas auf einmal abstimmen.
Und gegen Abtreibung, pro-life.
Ja.
Aber.
Ja, Wahnsinn. Also das ist aber Realität halt. So, jetzt wird hier geweint im Hintergrund.
Das ist auch unsere Meinung zu dem Thema.
Ich hoffe, man kann das hören, aber wir sind hier auf einem Abenteuerspielplatz. Hätten wir vielleicht was anderes aussuchen müssen als Aufnahmeort. Aber wir kommen noch zu einer weiteren Serie. Und zwar, oder einer anderen Produktion bei Apple TV Plus, und zwar Ted Lasso.
Ja.
Ted Lasso, worum geht's?
Also es geht um einen Fußballclub, ich glaube Tottenham. Also einen Londoner Fußballclub.
AFC Richmond ist, glaube ich, ein fiktionaler.
Ah, okay.
Aber es ist nachempfunden, Tottenham. Okay. Also es ist so ein relativ mittelmäßiger Club. Also Tottenham ist jetzt nicht mittelmäßig, aber einer auf jeden Fall, der nicht so ganz vorne dabei ist, aber so dahinter steht.
Aber in der Premier League spielt.
In der Premier League spielt.
Genau, in London. Und die bekommen einen neuen Trainer, Ted Lasso. Der ist aus Kansas City eingeflogen. Oder aus Kansas, aus dem Staat Kansas. Keine Ahnung, auf jeden Fall aus Amerika eingeflogen. Der ist aber der hat mit Fußball überhaupt nichts am Hut, weil der ist eigentlich Football-Coach. Es wird am Anfang nicht ganz klar, warum der jetzt eingesetzt wird. Also entweder, weil er halt so sympathisch ist und motivierend. Der ist ja auch eine total sympathische Person. Aber dann wird ja klar, dass es da noch andere Motive gibt. Und auf der anderen Seite steht halt die Clubmanagerin. Ich weiß jetzt gerade nicht den Namen. Rebecca, die übrigens bei Sex Education ja mitgespielt hat.
Stimmt.
Die finde ich auch total gut in der Rolle. Und die geht gerade durch eine Scheidung. Die wurde von ihrem Ehemann betrogen, mehrmals. Und die ist jetzt eben etwas verbittert und managt diesen Club. Und dann wird in der ersten Folge auch klar, warum sie den Ted Lasso eingestellt hat. Ich weiß nicht, erzählen wir das jetzt schon oder?
Muss man nicht erzählen unbedingt, weil es hat...
Ja,
also,
aber es ist auf jeden Fall... Das ist
nicht der Hauptteil so. Nee. Also es ist klar, dass man irgendwie einen Grund braucht, warum der da überhaupt ist.
Genau. Aber es geht jetzt darum, dass er sich natürlich in England erstmal auf Widerstand stößt und dass er auch von dem Team natürlich als Witzfigur gesehen wird, warum er jetzt überhaupt ihnen was sagen möchte, obwohl er mit Fußball gar nichts am Hut hat. Und ja, er löst das eigentlich ganz charmant, beziehungsweise es geht jetzt darum, wie er sich da einlebt. Und
genau. Die
Serie lebt eigentlich vom Charakter Ted Lasso.
Genau, und Ted Lasso wird gespielt von Jason Sudeikis, den man von SNL kennt und ganz vielen anderen Sachen. Also man muss dazu auch noch sagen, dieser Charakter Ted Lasso wurde vor Jahren mal für Werbespots entworfen, weil da ging es darum, dass NBC damals irgendwie was gebraucht hat, um die Fußballübertragungen halt anzuwerben.
Ja.
Und dann hat man diesen Typen genommen, American Football Coach, der jetzt hier eine Fußballmannschaft managt. Und dann hat man das gedacht, da kann man vielleicht mehr draus machen und hat jetzt hier eine Serie dann demnach empfunden. Und ja, es ist wahrscheinlich vielleicht die Wohlfühlserie des Jahres.
Ich wollte auch gerade sagen, ich finde, das ist total Feel-Good-Fernsehen. Da hatten wir ja in der letzten Folge zusammen gesprochen. Also in der letzten Folge, wo ich zu Gast war.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall Feel-Good. Also es ist total süß und kann man sich auf jeden Fall gut anschauen. Ich hatte erst Angst, dass es so, oder das heißt Angst, aber ich dachte erst, oh Gott, hoffentlich wird es nicht so albern wie zum Beispiel Space Force.
Ja.
Das hat uns ja nicht gefallen oder nicht so gut gefallen. Aber es ist wirklich total süß gelöst und auch nicht albern bis jetzt.
Nee.
Also ich habe noch nicht alles geschaut, aber.
Es ist auch nicht eine 100% Comedy, die jetzt so auf Punchlines setzt, sondern es ist einfach Situationskomik so, aber wo eben Sachen auch mal mit einem herzlichen Ende dann zu Ende gehen. Also das ist eine warmherzige Serie, eine Serie, wo dieser Charakter im Zentrum steht, der eigentlich nicht Erfolg haben dürfte bei den Personen. Also er dürfte eigentlich nicht so gut ankommen, weil er halt eigentlich nicht in der Lage ist, denen groß zu helfen, so von seiner fachlichen Kenntnis, sage ich mal. Aber auf menschlicher Ebene ist er halt absolut perfekt, diesen Club gerade zu trainieren in irgendeiner Form, weil dieses Team ist halt auch so ein bisschen zerstritten. Also da gibt es so Charaktere wie Jamie zum Beispiel, das ist so der Superstar, der ausgeliehen ist von Manchester City an jetzt diesen Club, an AFC Richmond. Und es gibt so den alternden Kapitän da drin auch, der so ein bisschen der Platzhirsch ist, der aber mit den Jungen so nicht wirklich zurechtkommt. Ja. Also ja, dann gibt es noch andere Charaktere natürlich in der Mannschaft, auch außerhalb. Da gibt es zum Beispiel eine Spielerfrau.
Und die Spielerfrau.
Genau. Und es gibt auch einen, der so ein bisschen der Platzwart oder der Zeugwart, kann man sagen.
Ja.
Der so von allen Ex-Trainern so sehr respektlos behandelt wurde, auch von den Spielern sehr respektlos behandelt wird, weil er halt so das Mädchen für alles ist und die ganze Zeit auch so ein kleiner, dicklicher Typ da. Aber Ted Lasso ist halt der Einzige, der ihn mal so respektvoll behandelt. Und ja, jetzt merkt man so auch, dass der auch ein paar Sachen dazu beizutragen hat oder auch durchaus fußballerisches Wissen hat.
Ja.
Ja, also der wird dann auch so ein bisschen ins Trainerteam sogar reingenommen. Ja, aber es ist zum Teil natürlich auch eine Geschichte, wo einfach ein Ami nach England kommt und sich da zurechtfinden muss. Also es hat auch viele so sprachliche Gags und so.
Ja.
Und wie sagen die denn dazu? Und wir sagen aber anders dazu.
Oder mit dem Tee trinken.
Mit dem Tee trinken, mit seinem Kuchen, mit seinen Keksen.
Ja.
Aber hat dir gefallen, oder? So.
Ja, ist auf jeden Fall süß und ich schaue auf jeden Fall weiter.
Ja. Also kommt jetzt auch gerade wöchentlich raus, ist jetzt, glaube ich, die 6. oder 5. Folge gelaufen am vergangenen Freitag. Heute kommt dann wahrscheinlich
die 7. Und auch wieder kurze Folgen fand ich auch gut, also halbe Stunde pro Folge. Kann man sich auf jeden Fall gut am Abend anschauen, wenn man Lust auf entspannte Unterhaltung hat.
Nach dem Sommerhaus zum Runterkommen auf jeden Fall.
Damit man schlafen kann und keine Albträume bekommt.
Ja.
Das ist eigentlich die perfekte Serie für vor dem Schlafengehen.
Ja. Ja, und solche Serien werden auch kaum mehr produziert so. Also so.
Das stimmt.
Wir hatten ja in den vergangenen Jahren so, wenn es so einen Spin gab bei Comedies, dann ja eher, dass es in Richtung Dramedy geht.
Ja.
Also dass dann eher noch so ein Drama-Anteil drin ist. Hier ist dann eher so ein Spin in Richtung Soap oder ja, so leichte Unterhaltung einfach. Mhm. Und das ist auch gut so. Das passt hier perfekt, das ist perfekt ausgearbeitet und es ist auch nicht zu schmalzig jetzt, sage ich mal.
Nee.
Es ist einfach eine gute Mischung und...
Hast du schon alle 6 Folgen geschaut?
Ich habe bisher alle geschaut, die draußen sind. Ja.
Okay,
und
da muss ja noch was
nachholen. Neue Folge ist jetzt so geil, weil da gibt's so einen Spanier oder so irgendeinen, aus Südamerika, der die ganze Zeit verletzt war und jetzt zum ersten Mal dazukommt, Dani Rojas. Wenn der eingewechselt wird, der singt dann immer so. Und
ich schaue
so
heute auf jeden
ab.
Fall noch weiter, damit ich den sehe.
Ja, und dann die große Geschichte ist in der Folge, dass der dann wieder sich verletzt oder wieder ein kleines Wehwehchen hat.
Mhm.
Und dann sagen sie, der muss jetzt in den Behandlungsraum und dann spricht sich so rum, der Behandlungsraum ist verflucht schon seit Jahren. Und dann müssen sie zusammen so eine Zeremonie machen, um so die Geister auszutreiben aus diesem Behandlungsraum, damit der nicht mehr verflucht ist. Das ist toll. Also
okay.
Dani Rojas.
Ich bin gespannt auf Dani Rojas.
Ja, also ich musste immer sehr lachen, wenn der mal reinkommt und dann so singt. Er singt aber seinen eigenen Namen. So.
Können wir ja mal für deinen Podcast einführen, dass man singt, wenn man reinkommt.
Ich hätte nichts dagegen. Aber es hat natürlich auch ein großes Potenzial für Cameos in Staffel 2. Da habe ich auch ein Interview dazu gehört, dass sie natürlich versuchen wollen, so echte Fußballer oder echte Trainer. Also wenn du dir vorstellst, so Pep Guardiola oder so José Mourinho, die dann hier nochmal zusammen mit Ted Lasso dann so an der Seitenlinie stehen oder so. Also das allein schon hat für mich Riesenpotenzial.
Wäre natürlich cool, mal schauen, ob es umsetzbar ist.
Oder so Klopp oder so, der wird es auf jeden Fall machen, in so einer Serie dann.
Die würden sich sogar ein bisschen ähnlich sehen.
Ja, stimmt. Klopp. Ja, ist auch so ein bisschen so Klopp-Typ.
Klopp,
ne?
Und Ted Lasso, oder?
Ja. Ja gut, dann lassen wir Ted Lasso sein, ist auch ein toller Name. Aber wir kommen noch zu einem Spiel, was wir noch spielen wollen. Und zwar heißt es Vicky und die starken Shows. Du hast das noch nie gespielt.
Nee. Neu.
Kennst aber die Regel natürlich. Wir werden gleich auf eine random Wikipedia-Seite gehen und dann müssen wir daraus ein TV-Format entwerfen.
Okay.
Das machen wir jetzt.
Ich hoffe, ich bringe das alles noch so zusammen. Das ist ja schon wieder lang her, dass das hier im Podcast jemand gespielt hat.
Also wir gehen jetzt mal auf Wikipedia hier.
Also du suchst jetzt eine Seite aus und ich denke mir dazu was aus, oder wie?
Nein. Wir beide müssen uns jetzt dazu was ausdenken. Wir beide müssen zusammen, also wir spielen nicht gegeneinander.
So.
Wir spielen miteinander und ich drücke jetzt hier auf zufällige Artikel und dann müssen wir die erste Seite nehmen, die jetzt hier dabei rauskommt. Ne?
Okay.
Also genau, zufällige Artikel und los. So, jetzt ist hier das Internet. Okay. So, wir sind bei der Wikipedia-Seite und die wird übrigens auch in der Beschreibung stehen, genau wie übrigens die Trailer zu Ted Lasso und zu Boys Date. Also da kopiere ich nochmal den Link hier rein. Alina Lovinenko.
Ja.
Eine ukrainische Sprinterin. die sich auf den 400-Meter-Lauf spezialisiert hat und besonders mit der ukrainischen Langsprintstaffel erfolgreich ist. Okay, so. Die ist 30, ist geboren 1990 in der damaligen Sowjetunion. Okay. Ja, eine Sprintshow oder was? Oder was, was machen wir jetzt hier daraus?
Ja, also. Oder wir machen eine Ostblock-Show.
Oh Gott.
mit einer jungen Frau, die sprinten möchte oder Sportlerin werden will.
Ja.
Anstatt irgendwie das konservative Leben zu leben, was ihre Eltern ihr vorgegeben haben.
Eine Reality-Show oder was ist es? Das stelle ich mir schwierig vor, wenn es jetzt eine Unbekannte ist.
Ja. Nee,
also
stimmt.
Da müssen wir eben Promis in irgendeiner Formel reinbringen, die dann nochmal hier sprinten jetzt irgendwie Thorsten Legert gegen Marcellino.
Kampf der Reality-Stars, ja. Machen so eine Sportshow daraus. Ja,
das ist natürlich immer so ein bisschen der einfache Weg, dass wir jetzt hier sagen können, okay, Sprintshow und los.
Oder
es gab ja schon mal die großen Bundesjugendspiele bei Sat.1, so ja. Für die Promi-Bundesjugendspiele.
Oder wir lassen Sportler gegeneinander antreten, beziehungsweise Sportler müssen dann in einer anderen Disziplin sich messen.
Oh, das finde ich gut.
In der sie nicht erfolgreich sind. Also quasi Alina Lovinenko muss antreten.
In Formel 1.
Zum Beispiel in Formel 1 oder in Fußball. Ja. Und Thorsten Legert muss dann sprinten. Nee, Thorsten Legert war ja Fußballer. Thorsten Legert macht irgendwas anderes. Thorsten Legert macht Einradrennen.
Ja, und Vettel muss schwimmen.
Genau.
Ja, finde ich sehr gut.
Ja.
Also Sporttausch quasi.
Im Ostblock, ne? Das ja. Lassen wir raus.
Genau, aber
Sporttausch.
Das finde ich sehr gut.
Statt Frauentausch, Sporttausch.
Ja, ja, oder wie das Tauschkonzert, sing mein Song, spiel mein Sport.
Spiel mein Sport.
Aber ja,
gab es nicht sowas schon mal?
Genau, es gab sowas. Die ewigen Helden, das ist eigentlich
ja,
genau
irgendwie
das, oder?
Sowas. Wobei, ja. Da haben sie ja nicht sich in ihren Disziplinen gemessen. Das war ja eher
ja, das,
so
ja, das war eher
Survival.
So eine Personality-Sache, ja. Wo man nochmal über die alten Zeiten gesprochen hat.
Das lassen wir hier weg, weil das will keiner sehen.
Ja, also machen wir eher so eine Live-Show. Dann haben wir auch so eine Live-Show, also wirklich wie damals die großen Promi-Bundesjugendspiele. Bloß halt, dass wirklich Sportlerinnen und Sportler hier genau. Antreten in fachfremden Disziplinen.
Und wir bringen noch entweder Joko und Klaas oder Stefan Raab rein, die sich da auch noch gegen die messen.
Ja, die sind wahrscheinlich unrealistisch. Wir brauchen da andere wahrscheinlich. Eher so ein Luke Mockridge oder so, die sehe ich da nochmal.
Oder so.
So Luke, die Bundesjugendspiele und ich oder so. Das wäre ja. der Titel davon. Aber ja, das heißt, wir brauchen Sportler, die in Deutschland bekannt sind, die natürlich auch so eine gewisse Show-Erfahrung haben, wäre wahrscheinlich auch gut.
Ja.
Das heißt, wir haben für Fußball hätten wir solche Leute wie Thorsten Legert, Mario Basler.
Genau.
Noch.
Ich will jemanden vorschlagen.
Ja.
Den Hackel Schorsch von der Bock-WM.
Das ist natürlich perfekt. Was macht der für einen Sport dann?
Der macht
Stabhochsprung.
Ja, Bockhochsprung.
Ja, dann hätten wir noch natürlich so wie Ralf Schumacher oder so.
Ja.
Ne?
Oder Cora Schumacher, die war doch
Cora Schumacher, ja, die ist auch DTM-Fahrerin, glaube ich, gewesen.
Wen haben wir denn noch? Wer war noch im Dschungel?
Wir hätten noch Regina Halmich oder so für Boxen oder sowas.
Ja.
Susi Kentikian ist auch, war bei Masked Singer dabei, könnte das auch machen. Natürlich hier den Gewichtheber, wie heißt der?
Matthias
Steiner. Den Diskuswerfer Robert Harting oder wie der hieß. Der ist auch so ein recht medienaffiner Typ. Und die müssen eben alle in fremden Disziplinen antreten.
Genau.
Finde ich schon mal sehr gut. Okay, also Sportler, da wird es uns nicht dran mangeln. Wer moderiert das Ganze? Und einen Sender brauchen wir auch noch.
Ah, das klingt irgendwie nach ProSieben.
Klingt für mich auch nach ProSieben. ProSieben oder Sat.1?
Ja, Sieben Gätchen wäre jetzt langweilig. Der moderiert ja immer sowas.
Ja. Tore Schölermann ist natürlich auch langweilig, aber sehr realistisch für so eine Show.
Kathi Hummels.
Nein, die ist bei RTL2. Die ist bei RTL2.
Ja, macht ja nichts. Die kennt sich mit Sportlern aus.
Ja. Aber ist es schon sowas für Annemarie Carpendale oder?
Vielleicht nicht Janine Michaelsen. Genug. Ja, eher Janine Michaelsen.
Dann machen wir Janine Michaelsen und ja. Sie braucht auch so einen Experten neben sich auch noch, der dann eben nicht selber antritt, sondern.
Daniel Aminati.
Nein. Wer so ein Experte dann noch? Also, das könnte vielleicht Mario Basler sein. Also, dass er nicht selber antritt, sondern
ja,
dass er dann so daneben steht und die ganze Zeit so, halblustige Sachen ins Mikro sagt. Ja, machen wir das, oder?
Ja,
ProSieben.
Klingt gut.
Jetzt brauchen wir noch einen Titel für die Sendung.
Mein Sport, dein Sport.
Wie mein Lokal, dein Lokal quasi. Ja. Oder Spiel für mich.
Promi-Olympiade.
Promi-Olympiade. Ja, Olympiade ist natürlich dann der Fehler, ne? Weil Olympiade sind ja die 4 Jahre zwischen den Olympischen Spielen.
Ja.
Das wäre peinlich, wenn wir das machen würden.
Dann.
Die großen ProSieben.
Promispiele.
Promispiele.
Klingt aber nicht nach.
Ja, dann denkt man eben auch, dass Promis eben dabei sind, weil es geht ja vor allem um Sportler, ne? Also,
ja, dann finde ich meinen Sport, dein Sport eigentlich ganz gut.
Mein Sport.
Nicht, weil es jetzt meine Idee war, sondern.
Ja, finde ich auch. Ich finde es gut. Bloß die Frage, ob uns Kabel 1 dann verklagt, aber die sind ja in derselben Familie, von daher passt das ja. Okay, dann machen wir Mein Sport, Dein Sport bei ProSieben, moderiert von Janine Michaelsen und Mario Basler steht so neben ihr.
Genau, Daniel Aminati ist Backstage-Moderator.
Genau, und dann verschiedene Sportlerinnen und Sportler treten in verschiedenen Disziplinen an. Und
mit
genau.
Dabei Alina Lovinenko.
Alina Lovinenko, genau, die ist auch irgendwo dabei, die kein Mensch
Formel
kennt.
1.
Genau. Ja, da muss man dann natürlich schauen, wie man das Ganze dann auflöst. Da müsste fast noch jemand vor Ort sein bei der Formel 1-Bahn, weil das ist ja dann komplett an einer anderen Stelle wahrscheinlich.
Ja, oder wir machen so eine Go-Kart-Bahn.
Ja, okay, dann machen wir das.
Oder auf dem Gelände von ProSieben gibt es sowas doch.
Das denke ich auch, da kann man sowas auf jeden Fall aufbauen. Okay, dann haben wir es geschafft. Das war unser Format, jetzt auch dann erhältlich für ProSieben, das mal umzusetzen auch. Warum nicht? Dann sind wir am Ende. 5 Sterne kann man heute vergeben wieder mal, wie immer. Sollte man machen bei Apple Podcasts, 5 Sterne. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, sogar eine Rezension hinterlassen. Da kann man kurz schreiben, hey, Komma, das fand ich gut.
5 Sterne.
5 Sterne, Ausrufezeichen und den Taco-Smiley.
Ja.
Ja. Okay, und dir kann man natürlich auch gerne im Internet folgen. Ich werde das alles verlinken natürlich, wie immer.
Genau.
Hashtag Fernsehen für alle, wenn es sonst noch irgendwelche Fragen gibt, vielleicht Anmerkungen, vielleicht auch noch Prominente oder Leute für die Show selbst. Also wir sind auch gerne noch für Vorschläge offen, auch wenn das Grundgerüst natürlich stehen muss von uns. Ist ja klar. Okay. Nächste Woche dann natürlich alles zum Sommerhaus. Weiterhin, wir bleiben natürlich dran und werden dann nach 2 Folgen schauen, was dann passiert ist. Vielleicht auch, wenn jetzt hier Eva, Benetatu und ihr Chris noch einziehen.
Stimmt, die ziehen ja ein.
Die ziehen dann noch ein, weil ja Kubi ist. Ne? Genau, also da werden wir dranbleiben und wir werden am Samstag natürlich schauen, Big Performance, wer ist der Star im Star? Der Masked Singer-Klon bei RTL. Ich weiß noch nicht, ob man da wirklich raten kann, aber wenn ja, dann werden wir da nächste Woche raten, wer unter den Masken steckt. Also so eine kleine Mini-Masked Singer-Ausgabe wird es nächste Woche auch geben. Ja, danke fürs Dabeisein mal wieder.
Danke für die Einladung.
Gerne, immer wieder gerne. Nicht so eine große Pause jetzt bis zum nächsten Mal wahrscheinlich, aber also hoffentlich, nehme ich mal. Ja.
Hoffentlich dann wieder zum Sommerhaus.
Ja, also das bis November werden wir das hinkriegen mal.
Auf jeden Fall.
Dann sage ich auch an euch, schöne Woche, abschalten und wir machen uns jetzt erstmal einen schönen Tag und trinken noch 9 Gläser Rotwein.
Ja, Alkohol und eine Flasche Jägermeister. Auch Alkohol. Jägermeister okay. Leid.
Tschüss.
Ciao.